Die heutige Folge LeBrunch wird präsentiert wieder mal von unserem tollen Sponsor Audible.de. Und wenn ihr euch bei audible.de/insertmoin anmeldet, könnt ihr den Podcast hier unterstützen, weil wir einen kleinen Betrag dafür bekommen für jede Anmeldung. Das würde uns sehr freuen. Und B, bekommt ihr natürlich auch in eurem kostenlosen Probemonat wie jeden Monat ein kostenloses Hörbuch. Und heute als Tipp habe ich für euch Extra Lives von Tom Bissell. Der ist Journalist und Autor im weitesten Sinne, also hat er auch viele Videospielskripte und so geschrieben, aber er hat ein ganz tolles Buch geschrieben, und zwar Extra Lives. Und kleiner Fun Fact am Rande, das hat mir Daniel zum Geburtstag geschenkt. Oh. Also wenn ihr auch daran teilhaben wollt, an diesem fantastischen Buch, wie Tom Bissell versucht zu beschreiben, warum wir Videospieler Videospiele spielen und was uns dazu bewegt, was daran toll ist, was vielleicht auch ein bisschen nervig daran ist und was noch besser werden kann vor allem. Und wenn ihr auch so schwerfällige Leser seid wie ich, die das Buch immer anschauen, aber nicht dazu kommen, reinzugucken, dann ist das Hörbuch vielleicht die ideale Variante für euch. Ungekürzte Ausgabe, 5,5 Stunden, Tom Bissell, Extra Lives, bekommt ihr auf audible.de/insertmoin. Vielen Dank für die Unterstützung an euch und natürlich auch an Audible. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wunderschönen guten Abend. Ihr hört Moin natürlich, guten Morgen. Ihr hört Insert Moin Le Brunch. Ich bin der Frühstücksmanu und da drüben sitzt der Frühstücksmicha.
Hallo, ich frühstücke.
Und der Frühstück Scholt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Scholt, du musst ein bisschen lauter reden. Du bist weit weg, du kommst aus Österreich vom GameStandard.
Hörst du mich jetzt?
Ja, ich höre dich. Du kommst vom Games Standard, mit dem wir ja gerade eine wunderbare Kooperation eingegangen sind, für die alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Man findet uns jetzt und diese Folge auch auf Games Standard im Games-Bereich. Sagt ihr eigentlich Games Standard oder Standard.at Games?
Also die offizielle URL ist natürlich das Standard.at/Games, aber allgemein gebräuchlich ist Games Standard auch.
Das klingt so schön förmlich, finde ich, der Games Standard.
Der neue Games Standard.
Und unser Thema heute bei der LeBrunch-Folge soll sein, dass, wie sagt man da, die Begrifflichkeit Pile of Shame. Sagt man das bei euch in Österreich auch, ja, oder?
Sagt man auch, ja.
Gibt es keinen anderen Begriff dafür. Ich wüsste auch keinen Alternativbegriff. Also ich glaube, dass auch die meisten Hörer unter dem und Hörerinnen unter dem Begriff Pile of Shame was anfangen können. Micha, ist dir schon mal irgendwie ein anderer Begriff dafür untergelaufen?
Wir haben gerade im Vorgespräch ein bisschen gesucht. Da kam, wo, im Urban Dictionary, ne? Kam Stack of Shame?
Aber das ist ja das gleiche.
Ist dasselbe in grün. Also ein anderer Begriff ist mir nicht gekommen, außer... Du hast so viele Spiele.
Einer auf Twitter hat neulich gesagt, sie nennen das Schamhügel, aber ich glaube, da verwechselt er was.
Nee. Der Schamhügel ist mehr so, ne?
Ja.
Also das, ja.
Also Pile of Shame. Wenn man jetzt mal rein von der Begrifflichkeit ausgeht, dann ist es ja der Stapel der Schande. Was mich neulich dazu bewogen hat, darüber nachzudenken, warum nennt man eigentlich die Spiele, also vielleicht sollten wir erstmal definieren, ich verstehe darunter einen Stapel von Spielen, den man meistens in der Nähe der Konsole liegen hat, sowohl analog in Packungen als auch digital, das häuft sich da ja auch an, mit Spielen, die man gekauft hat, weil man sie gerne spielen möchte, weil sie einen interessieren, aber seit Monaten nicht dazu kommt, diese Spiele überhaupt erstmal aus der Folie auszupacken, geschweige denn zu installieren oder sie gar anzuspielen. Kann natürlich auch virtuell sein in einer Steam-Bibliothek, aber das verstehe ich darunter, oder? Ungespielte Spiele, die aber eigentlich so gut sind, dass man sie schon lange hätte spielen wollen.
Ich glaube, das ist die inoffizielle, offizielle Definition.
Ja. Glaube ich auch. Also das kommt schon hin. Das sind halt einfach Spiele, die man sich vorgenommen hat. Ob digital oder physikalisch, das spielt ja keine Rolle. Aber die häufen sich einfach an und warten. Und das Problem ist, weil die Spielindustrie so schnell und so viele Spiele in so kurzer Zeit rauswirft, wird dein Stapel immer größer, weil du einfach nicht dazu kommst, deine alten Sachen zu spielen. Das ist, glaube ich, so die offizielle Definition.
Und dieses Schande ist ja eigentlich eigentlich falsch. Es ist ja eigentlich keine Schande, ein Spiel nicht gespielt zu haben. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber ich glaube, das kommt noch so ein bisschen aus dieser Bro-Ära, oder? Dass man kein True Gamer ist, wenn man ein Spiel nicht rechtzeitig geschafft hat.
Was ist denn die Bro-Ära?
Naja, halt wo hauptsächlich Jungs halt Videospiele gespielt haben. Wo man sich so daran gemessen hat, wer als erstes so ein Spiel durchgespielt hat. Das ist ja sehr stark im Wandel jetzt so durch die ganzen Mobile Games und der immer größeren in der Mitte der Gesellschaft ankommen der Spieleindustrie. Nein. Das ist, glaube ich, nicht mehr. Also Pile of Shame ist schon so ein Begriff, der aus dieser, ich nenne es jetzt mal Core Gamer Ecke kommt. Ich glaube nicht, dass Leute, die hauptsächlich auf dem iPad spielen, mit diesem Begriff was anfangen können, oder Scholt?
Ich glaube, vielleicht nicht anfangen, aber sie werden genau das gleiche Problem haben, dass sie sich Apps runterladen, die sie nie verwenden.
Aber sie nennen es bestimmt nicht so.
Sie nennen es nicht so, aber ich muss ehrlich sagen, ich selber rede auch nicht so oft über meinen Pile of Shame.
Weil du dich schämst natürlich.
Ich mich schäme dafür, genau. Ich glaube, es kommt, es hat eine Revolution des Pile of Shame stattgefunden an zwei Punkten. Ich glaube, einerseits durch den Secondhand-Handel im Retail, dadurch, dass Spiele viel billiger geworden sind, man viel mehr kaufen konnte. Und das andere ist natürlich mit dem digitalen Vertrieb und Promo-Aktionen auf Steam, Good Old Games und wie sie alle heißen. Ich glaube, die Verlockung, ein Spiel zu kaufen, das wenig kostet, verhältnismäßig wenig kostet, ist irrsinnig hoch. Und die Leute schlagen immer öfter zu, auch wenn sie nicht mehr Zeit haben als früher.
Aber es betrifft ja nicht nur Sales. Also, dass man jetzt mal irgendwie Mirror's Edge für 2,50 im Steel Sale mitnimmt, dafür muss man sich ja auch nicht schämen. Oder wenn man im Secondhand-Bin, wie heißen die Dinger denn, in der Krustelkiste, irgendwie, keine Ahnung, Red Dead Redemption mitnimmt für einen Zehner, das ist ja dann auch nicht so schlimm, sag ich mal, für den Geldverlust, wenn man das mal ein paar Monate nicht spielt. Aber Micha, wir kennen das, glaube ich, beide. Ich bekenne mich schuldig, ich habe mir Sachen zum Release schon gekauft, die ich dann aber trotzdem nicht gespielt habe, obwohl es ja eigentlich viel intelligenter gewesen wäre, abzuwarten, bis dieses Spiel rapide im Preis sinkt, weil das passiert ja eigentlich nach 2-3 Wochen schon.
Ja, das ist ein schwieriges Phänomen. Um das zu ergründen, müsste man wahrscheinlich psychologisch auch ein bisschen tiefer einsteigen. Aber die ganze Spielindustrie und auch so, wie wir Informationen konsumieren, wie wir Informationen aufnehmen, ich meine, morgens zum Kaffee, wenn man dann im Büro angekommen ist oder so, oder wenn man mal irgendwie Pause macht, dann erwische ich mich zum Beispiel immer wieder dabei, dass ich dann auf Spieleseiten surfe und dort Informationen erhasche und so. Und dieses ganze Nutzer, also ich sag mal wirklich bewusst Nutzerverhalten und dieses ganze Verhalten, das du insgesamt so hast, wenn du dich in dieser Spielbranche bewegst oder auch dich prinzipiell dafür interessierst, weil du gerne spielst, ist ja schon so, dass du, es ist halt was sehr schnelllebig. Also du willst Informationen sehr schnell haben und du willst Informationen auch, Informationen, die vor einer Woche rausgekommen sind oder vor 3 Tagen, sind im Grunde genommen schon alt. Und so ähnlich ist das mit Spielen auch. Und wenn jetzt irgendwie ein neuer Titel rauskommt, der ziemlich geil aussieht, hast du irgendwie aus irgendeinem Grund das Bedürfnis, den jetzt haben zu wollen. Mhm. In diesem Augenblick. Also jetzt kommen diese Wii U-Titel zum Beispiel alle raus, auf die ich mich schon seit einem Jahr freue. Und das ist ja konditioniert, weil uns Nintendo schon seit einem Jahr Informationen vorab dazu gibt und weil wir Preview-Events gesehen haben und weil wir uns die Nintendo Direct angeguckt haben und weil wir News auf Seiten haben und jetzt kommen so langsam die Reviews oder die amerikanischen Kollegen spielen einige Spiele schon ein bisschen eher und release dann immer Sachen und du wirst halt richtig heiß und geil auf die Scheiße gemacht und willst es dann natürlich so schnell wie möglich dann selbst spielen. Nur Gegenstände, die du nicht besitzt, weil du sie noch nicht gekauft hast oder Gegenstände, die du verloren hast oder verkauft hast, sind immer wertvoller als Gegenstände, die in deinem Regal sind. Das ist immer so, vom Gefühl her. Ist es einmal in deinem Regal, bist du beruhigt, dann steht es da erstmal. Und dann vergisst man es plötzlich, weil plötzlich dann wieder neue Informationen zu neuen Spielen kommen. Oder weil das nächste große Ding ist, man ist da einfach zu sehr Jäger und guckt immer nach vorne. Also diesen Blick nach hinten, den hat man, das ist so konditioniert von der ganzen Industrie und auch von deinem persönlichen Verhalten. Du schaust ganz selten nach hinten. Und es wird immer mehr Artikel zu neuen Spielen und Vorschauberichte geben, als zu älteren Sachen, so Retro-Perspektiven oder so Zeug irgendwie. Das ist, glaube ich, so ein ungeschriebenes Gesetz der Spielindustrie.
Also ich sehe das sehr ähnlich und vor allem muss ich sagen, dadurch, dass sich der Fokus oder so, dadurch, dass sich die Berichterstattung auch so massiv beschleunigt hat in den letzten Jahren, durch das Internet natürlich, wird man mit so viel mehr Auswahl an Spielen und Informationen konfrontiert, dass man immer das Gefühl hat, man muss das nächste große neue Ding sehen. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich jung war, wie ich noch ein Teenager war, habe ich Spiele über Monate gespielt. Heute nicht nur beruflich, aber auch, weil ich scharf drauf bin, neue Sachen auszuprobieren, spiele ich ein Spiel 2 Wochen lang und danach interessiert es mich fast nicht mehr. Dann muss ich schon das nächste Zeug anzocken. Und das gibt mir schon zu denken teilweise.
Ja, aber das ist, glaube ich, einfach diese Schnelllebigkeit, oder?
Genau. Ja. Also das ist ja im Grunde genommen, ich meine, das ist ja nichts Verwerfliches, immer was Neues ausprobieren zu wollen. Es ist ja auch cool. Also oft ist es ja so, manchmal spielt man Spiele an und freut sich so die ersten 2 Stunden und dann merkt man, wenn diese erste Begeisterung verflogen ist, dass da doch ein paar grundlegende Probleme sind. Und dann ist das Spiel dann doch nicht so spannend, weil das spielt ja auch so deine persönliche Erwartungshaltung da irgendwie mit. Du stellst dir oft Spiele immer ein bisschen besser und geiler vor, als sie am Ende eigentlich sind. So, man sieht einen Trailer von irgendeinem neuen geilen Actionspiel und ich sehe das und denke, boah, abgefahren, geil, die Musik und all das Ganze drumherum und so. Und spielst es mal und merkst, es ist ganz schön dröge da, weil es sind nicht diese 2 Minuten Trailer oder es sind aber auch nicht diese 5 Minuten Preview-Material, das einfach nur schönes Zeug zeigt, sondern es ist eben 8 Stunden Spiel. Und ich habe auch schon oft das Phänomen gehabt, dass ich dann irgendwie Spieler angespielt habe und die sind dann tatsächlich nicht so spannend. Und dann denke ich, also, und so kommt dann, um wieder zurück zu diesem Paradoxon zu kommen, so kommt dann manchmal auch dieses Ding zustande, dass ich da Spiele auf diesem Stapel liegen, die ich mal angespielt habe und ich denke, ja, das ist gar nicht schlecht, das ist ganz cool, das spiele ich irgendwann mal weiter.
Aber es ist auch eine Typsache. Also du bist natürlich auch jetzt der Sammler. Oder der Sammlerigste von uns dreien, glaube ich.
Sammlerigste ist auch eine Figur aus Asterix, die
der Sammlerigste,
der lauter Zeug an seinem Körper hängen hat und aussieht wie ein Urzeitmensch.
Und da kann man das ja immer noch so für sich auch entschuldigen. Ja, auch wenn ich es jetzt nicht gespielt habe, ich habe es zumindest dann in meiner Sammlung, weil ich habe alle Resident Evil Teile, dann will ich jetzt auch den so. Da tue ich mir schon schwerer, weil ich halt so gar nicht sammle. Ich spiele wirklich nur das Spiel und kann es dann im Grunde, wenn ich es nicht mehr brauche, auch verschenken oder verkaufen oder so. Deswegen brennt mir quasi dieser Pile of Shame doppelt auf den Buckel, weil ich denke, ja, das hätte ich jetzt ja wirklich noch nicht kaufen oder bestellen müssen. Und Daniel, der ist jetzt nicht dabei, aber ich weiß von ihm, dass er ganz konsequent auch, oder der Konsequenz, der am meisten Konsequenz hat, der spielt wirklich Spiele fertig und schaut sich dann erst um, was er als nächstes spielen möchte. Also jetzt durch den Podcast ein bisschen muss er da auch Ausnahmen machen. Aber ich glaube, wenn er den Podcast nicht machen würde, würde der ganz konsequent einfach diese Spiele bis zum Ende durchspielen und oder sie dann halt weglegen, wenn er keinen Bock mehr hat und dann das nächste erst anfangen. Ja, das ist schon auch eine sehr Typfrage, ja.
Ja, durch den Podcast ist ein bisschen fahrig geworden, der Daniel.
Er schleift.
Nein, im Ernst. Also ich meine, bei uns drei Professionellen ist es ja auch natürlich beruflich / hobbymäßig bedingt, dass wir durch den Podcast, durchs Artikel schreiben und so natürlich auch Augen und Ohren offen haben müssen für Neuigkeiten aus der Branche.
Ja, aber ich war vorher auch schon so. Also ich war vorher auch so, dass ich ständig irgendwie Gelüste hatte nach neuen Spielen.
War schon
Spielen
vorher versaut. Ja, das
nee, also das meine ich damit. Ich war auch vor dieser ganzen Blogger- und Podcast-Sache so, dass ich immer Lust hatte auf ein neues Spiel, auch wenn das Alter noch nicht durch war. Und ich glaube nicht, dass es nur jetzt durch die Presse, durch die Hypes ist, sondern wirklich einfach auch so eine Typsache ist.
Ja, ich weiß nicht. Also, ja, Entschuldige.
Eine Neugierde wahrscheinlich einfach. Ja. Aber das wollte ich auch noch vorher sagen zu den Spielen. Also der eine Pile of Shame ist die Spiele, die man noch nie gespielt hat und gar nicht ausgepackt hat. Der ist natürlich noch viel schlimmer. Aber für mich ist auch der andere schlimm. Die Spiele, die man 1-2 Stunden angezockt hat oder angespielt hat, und dann nicht weitergespielt hat. Mhm. Vielleicht gar nicht so mit einer tollen Begründung dahinter. Es war vielleicht gar nicht schlecht oder so, sondern keine Zeit gehabt, 2-mal nicht geschafft, nicht dazugekommen, das zu spielen und dann komplett ausgesetzt und dann war schon das nächste Spiel da.
Ja, und die brennen ja noch viel mehr, weil das dann meistens auch total die guten und geliebten Spiele sind. Also bei mir lag jahrelang Red Dead Redemption angespielt neben der Konsole. Ja, wo alle sagen, das ist ein Pflichttitel. Und ich habe angefangen und dann kam irgendwie ein anderes Spiel, was mich dann mehr interessiert hatte. Und ich dachte, ah ja, ich heb mir das für einen schönen, gemütlichen Abend auf, dann spiele ich Red Dead Redemption weiter. Und dann habe ich es, glaube ich, wirklich erst 1,5 Jahre später dann in so einem Sommerloch mir geschnappt und dann wirklich zu Ende gespielt. Aber es ist dann auch ein tolles Gefühl, finde ich, wenn man so ein To-Do-Häkchen hinter so ein Spiel setzt nach einer langen, langen Phase.
Ja, also betrifft ja nicht nur Spiele, mir ging's genauso, wie du sagst, mit Red Dead Redemption, ging's mir genauso mit Game of Thrones, der Serie.
Oh ja,
hab ich auch
sag nur Sopranos bei mir. Ja. Bei Serien habe ich das auch ganz stark, ja. Micha, du wahrscheinlich bei Filmen, ne?
Ja, ich habe das überall, aber aber das Ding ist, also ist dieser Pile of Shame an sich, der hat mich nur eine kurze Phase in meinem Leben wirklich auch exzessiv gestört, muss ich ehrlich gesagt sagen. Der ist mit Insert Moin seit meiner Beteiligung an diesem crunchigen Frühstücksformat ist der gewachsen tatsächlich, weil das liegt auch einfach in der Natur der Sache, dass wenn man irgendwie, wenn wir die ganze Woche filmen müssen, dann muss ich mir auch etliche, also deutlich mehr Spiele angucken. Und viele davon spiele ich auch tatsächlich dann nicht zu Ende. Das ist so. Also viele Sachen finde ich dann auch cool. Man lernt dann auch Sachen kennen, die man sich dann vielleicht nicht angesehen hätte, unter anderem Umständen. Es hat also auch viele Vorteile, aber der Nachteil ist halt eben, dass dieser Stapel groß wird. Und mittlerweile bin ich halt so weit, und das habe ich mir zum Glück auch schon vorher irgendwie angewöhnt, wenn mich der Scheiß nicht interessiert, dann kommt es halt auch weg. Also wenn es nach 2-3 Stunden und ich merke, das ist langweiliger Schmu, und das gilt sowohl für Klassiker oder für andere Sachen, das wichtig, also auch beim Sammeln, du sagst ja, man muss Sachen sammeln, wenn man Sachen sammelt, hat man so einen bestimmten Zwang. Das stimmt natürlich, wenn man, also ich bin bei Horrorspielen, bin ich tatsächlich relativ konsequent, da habe ich auch alles, auch die Kackspiele von Resident Evil, und das sind echt viele, aber es gibt halt auch einfach so Sachen, wo ich denke, drauf geschissen. Wenn es mir persönlich nicht gefällt, dann muss ich es nicht weiterspielen und dann muss es auch nicht in meinem Regal bleiben. Ja. Und deswegen habe ich dann, also es ist etwas schwierig, sich das anzugewöhnen, weil man hat so als Sammler auch so die Tendenz, natürlich auch erstmal die Sachen bei sich zu behalten und ist froh über das Zeug, das man hat. Aber man muss auch lernen zu filtern.
Man muss loslassen lernen.
Ja, weil wie es im Fight Club schon so schön hieß, alles, was du besitzt, besitzt irgendwann auch dich. Ja. Und das ist bei so einer Sammlung natürlich auch so. Und
gerade bei so Plastikfigurchen stimmt das sehr, sehr, sehr.
Ja, das muss man lernen. Und so ist es mit dem Pile of Shame auch. Also wenn du da 20 Spiele hast und 15 davon interessieren dich nicht wirklich und nur andere Leute sagen, die musst du spielen, und nach einer Stunde, zwei Stunden spielen, kannst du damit überhaupt nichts anfangen. Also ich habe bis heute zum Beispiel den ersten Bioshock nie zu Ende gespielt. Das sagen alle, das ist eine große Sünde, aber scheiße, ich habe 5 Stunden reingesetzt und mich zu Tode gelangweilt. Und ja, und warum muss ich es dann zu Ende spielen? Muss ich nicht. Also ich hab Infinite dann zum Beispiel gespielt, das fand ich deutlich besser. Und Bioshock 2 probiere ich mal aus. Ja, ist so.
Ja, ist auch. Also ist halt. Es ist ja auch Quatsch, aber ich finde, es macht auch Spaß, über so darüber zu diskutieren, welche Titel auf dem eigenen Pile of Shame und beim anderen liegen, und sich so darüber zu empören, dass jemand Bioshock nicht gespielt hat, das finde ich ist toll. Und das machen Fußballfans ja genauso oder so, dass sie sagen, was, du hast das Finalspiel bei XY nicht gesehen, oder also einfach so dieses sich austauschen über, wie du findest Mass Effect nicht gut oder wie du hast Skyrim nicht gespielt, bist du bescheuert? Also das gehört ja auch irgendwie dazu, oder Scholt?
Ja, also erstens mal muss ich zugeben, dass ich Bioshock den ersten Teil auch nicht durchgespielt habe.
High five!
Aus dem gleichen Grund, weil ich mich gelangweilt habe. Ich damals total überschätzt, und ich fand es auch nicht so toll, wie es die anderen gesagt haben. Den dritten Teil habe ich lustigerweise fertig gespielt, obwohl ich auch gefunden habe, dass er nicht so gut ist wie alle sagen. Aber das war dann, da war ich schon so gespannt auf das Ende der Story, dass ich das weitermachen musste. Also Infinite.
Ich musste sich ein bisschen quälen, aber im Vergleich zu System Shock 2, was ich damals durchgeliebt habe, war Shock einfach massiv enttäuscht. So. Und sowas gibt's halt. Und ich glaube, also der wichtigste Maßstab für sowas ist halt immer das, was du über das Spiel denkst. Also es macht immer Spaß zu diskutieren, und wenn dann jemand sagt, ich finde Skyrim langweilig, da kann ich auch wieder die Hand heben, ich finde Skyrim wirklich langweilig. Aber das muss man lernen. Also es ist nicht wichtig, was andere sagen. Du kannst Empfehlungen von anderen Leuten nehmen und dich daran orientieren. Und wenn alle sagen, spiel doch mal Red Dead Redemption, dann muss ja was dran sein. Dann sollte man zumindest mal einen Blick reinwerfen und sich das mal ausleihen und mal reingucken und vielleicht die 2-3 Stunden investieren. Aber wenn es dich dann nicht interessiert, dann draufgeschissen. Dann, es gibt so viele Spiele und es gibt so viele für so viele Geschmäcker. Du musst nicht alle spielen. Und deswegen ist dieser Begriff Pile of Shame eigentlich bescheuert.
Naja, er ist insofern nicht bescheuert, wenn man sich ja die Spiele gekauft hat. Also das ist dann bedenklich. Man hätte sie ausbauen können und dann nicht spielen oder zurückgeben. Genauso ist mir übrigens gegangen, wenn wir jetzt ein aktuelles Spiel besprechen, mit The Evil Within. Habe ich auch als alter Resident Evil Fan natürlich angefordert. Ich habe es als Testmuster damals angefordert und habe es aber dann weitergegeben, weil ich es nicht gespielt habe. Mhm. Einfach weil mir es einfach zu altbacken war und ich habe es eine Stunde anprobiert und dann habe ich gedacht, okay, da werden wir keine Freunde werden. Und zwei andere Spiele, die mir noch in meinem Herzen liegen, die ich noch immer nicht angespielt habe, obwohl sie in meiner Steam Library sind, ist eines Brothers, falls du das kennst.
Mhm, super schön.
Super schönes Spiel, alle sagen, wie toll es ist und ich weiß mittlerweile selber, dass es toll ist, habe noch immer nicht gespielt. Und Elite Dangerous, habe ich mich auch noch nicht dran gewagt.
Ja, ja. Ich habe immer eine Ausrede, dass ich sage, ja, dann warte ich halt, bis ich einen gescheiten Spiele-PC hier habe, weil ich gerade so ein bisschen darauf hinspare. Oder ich sage mir, ja, dann warte ich halt, bis die Mac-Version kommt. Und just heute kam eine Pressemitteilung, dass bald die Mac-Version kommt. Dann brennt der wieder deutlich stärker, dieser Titel. Habt ihr denn Strategien, wie man so ein Pile of Shame, also wie geht ihr davor, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, heute habe ich jetzt irgendwie zwei Stündchen Zeit, es ist gerade nichts Aktuelles, was mich reizt. Habt ihr sowas wie, ich bearbeite jetzt meinen Pile of Shame oder wie geht ihr dann da vor, Scholte? Sagst du dann irgendwie, heute nehme ich mir endlich mal das Titel X vor aus meiner Liste, oder?
Also ich habe es mir natürlich, wie ich den Game Standard begonnen habe vor 3 Jahren, vorgenommen, dass ich wenigstens jede Woche einen neuen Titel spiele. Habe ich dazwischen wieder schleifen lassen, weil ich festgestellt habe, dass Videospielredakteur weniger mit Spielen als mit reinem Schreiben zu tun hat. Und habe dann so aus Zeitgründen, genauso wie jeder andere Berufstätige, immer wieder es versäumt, gute Spiele und neue Spiele zu spielen. Und jetzt seit ungefähr einem halben Jahr versuche ich wirklich beinhart, jede Woche setze ich mich für ein Spiel und zocke das auch wirklich viel länger an. Und so kleine Spiele versuche ich natürlich zwischendurch auch zu spielen, also Download-Games. Aber ich schaue nicht zurück, das muss ich auch sagen. Also das habe ich auch gelernt. So hoch der Pile of Shame ist, kann man nichts machen. Ist vorbei. Also ich werde auch nicht mehr, ich glaube, ich werde auch nicht mehr dorthin kommen, dass ich für einen dritten Teil einer Serie den ersten Teil nochmal mir zu Gemüte führe. Dafür habe ich leider zu wenig Zeit. Also das ist halt schon ein Problem. Wir haben immer mehr Medien, immer mehr Angebote und mir kommt vor, uns läuft die Zeit davon oder mir läuft die Zeit davon. Ich weiß gar nicht, wie das unterbringen soll. Und ich bin mir sicher, ich bin schon jemand, der extrem viel seiner Freizeit in Medien steckt, vielleicht auch zu viel. Und trotzdem schaffe ich es nicht, nicht einmal die sozusagen die wichtigsten Titel, unter Anführungszeichen, was auch immer die sein sollen, alle anzuschauen. Also das ist, ich bin da schon überfordert, muss ich sagen.
Das ist definitiv so, ja. Also ich finde auch, dass diesen Pile of Shame abzuarbeiten ist deutlich schwieriger geworden, weil es halt einfach auch zugenommen hat. Also durch Spiele auf dem iPhone, auf dem iPad, auf Tablets und so weiter. Klar, Browserspiele war jetzt nie so mein Ding, aber man hat ja so viele Angebote und wie du gesagt hast, allein schon, dass man sowas wie Netflix jetzt einfach zu Hause hat. Diese Möglichkeit an Unterhaltungsmedien zu konsumieren ist so enorm gestiegen und die wie Micha auch schon gesagt hat, die Bandbreite, also allein, was sich auf dem Indie-Markt tut, man könnte, glaube ich, sagen, man spielt nur noch Indie-Spiele und könnte trotzdem nicht alles abdecken und covern. Also wir merken es ja bei uns auch, wir haben ja wirklich tägliche Sendung und schaffen trotzdem nicht. Wir haben letztes Jahr uns unsere To-Do-Liste, nenne ich es jetzt mal, also unsere interne Sendeplan durchgeguckt und da waren mindestens noch 20, 30 Titel drin, die wir gerne irgendwie in dem Jahr untergebracht haben und die aber einfach keinen Platz mehr gefunden haben, geschweige denn, dass wir sie ausführlich hätten spielen können, um überhaupt über sie zu reden. Also es ist wirklich enorm geworden. Ja.
Habt ihr Bloodborne gespielt?
Ja,
ich liebe es. Also, ich hab einen Test dazu geschrieben und ich habe allein zum Durchspielen, glaube ich, 40 Stunden gebraucht oder so. Und ich bin wirklich dran geblieben und war so begeistert von dem Spiel. Aber wenn du 40 Stunden in ein Spiel steckst, wie sollst du noch Zeit finden, irgendein anderes Spiel in der Zeit so richtig zu spielen? Also, das ist echt eine Herausforderung. Aber ich glaube, ein Phänomen, das bei den Pile of Shame dazukommt, sind eben auch diese Log-Angebote, die es einfach viel stärker gibt als früher. Also jeder Steam-Sale, wo steht gesamte Activision-Library für $80 kaufen oder $50 und wo du denkst, wenn du das nicht kaufst, bist du blöd. Weil
ja, oder Humble Bundles oder solche Geschichten.
Das ist was noch Besseres, dann gibt es noch für einen guten Zweck. Und du hast irgendwie das Gefühl, eigentlich solltest du zuschlagen. Wenn du nicht zuschlägst, dann hast du was versäumt. Auf der anderen Seite fällt mir da immer ein Spruch ein. Ich weiß nicht, ob er genau so richtig zitiert ist, aber er hat geheißen, also Geld in ein Produkt zu stecken oder Geld bei einem Produkt zu sparen, das man eigentlich nicht gekauft hätte, ist nicht sparen. Ja. Ja. Und das versuche ich mir auch immer vor Augen zu halten, jedes Schnäppchen bewusst abzulehnen sozusagen. Ja. Und ich glaube, bei diesen Steam-Sales ist das noch viel wichtiger als jetzt davon.
Vor allem, ich wundere mich auch ein bisschen, dass Steam-Sales so dermaßen gut funktionieren, weil ja diese Produkte, selbst wenn du noch mal eine Woche wartest, ist der Preis ja fast schon wieder der gleiche. Also es ist ja nicht so, dass Steam-Sales dann auf einmal 2,50 kosten und nächste Woche dann wieder 50 Euro. So extrem ist es ja auch nicht. Wenn du jetzt was kaufst beim Steam-Sale für einen Zehner und du wartest ein halbes Jahr und spielst es nicht, dann hast du in der Regel ja auch so einen starken Preisverfall, dass du es eigentlich auch wieder für diesen Preis bekommst. Also ja, nicht, vielleicht nicht ganz so extrem, aber es nimmt auf jeden Fall ab. Digitale Spiele steigen ja nicht im Wert, außer PT vielleicht.
Oh je, das ist aber ein eigenes Thema. Die Sache ist, das ist ja auch unserem Konsumverhalten geschuldet. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt etwas, das exklusiv für Spiele gilt, sondern auch so, wenn du durch den Supermarkt gehst und du siehst Erdbeeren im Abverkauf, weil jetzt irgendwie 20 vor 8 ist und der Laden muss die Dinger unbedingt noch loswerden, dann überlegst du dir schon, ob du die mitnimmst.
Aber du nimmst die nicht mit, wenn du schon gerade wenn du weißt, du hast zu Hause eine Erdbeerplantage, weißt du? Dann nimmst du die mit nicht mit, aber bei Steam-Sales nimmst du diese Erdbeeren trotzdem mit, auch wenn du schon irgendwie total übersättigt bist.
Ja, aber vielleicht können wir dafür auch gar nichts, ne? Vielleicht sind wir jahrelang darauf getrimmt worden, auf solche Sachen zu reagieren. Hier im Angebot, hier da. Wisst ihr, dieser Baumarkt, wie heißt der, Praktika, hat jahrelang Werbung damit gemacht, dass die scheiß Angebote haben. Aber es waren überhaupt gar keine Angebote, es waren die Normalpreise. Die haben nur immer so getan, als wären es Angebote. Und oft ist es natürlich so, dass Läden und Geschäfte auch auf diese Weise Sachen verkaufen, indem sie so tun, als wäre es jetzt gerade im Sale. Irgendwie. Aber das ist dann immer noch für die ein extrem guter Deal, weil die immer noch Profit damit machen. Das ist, wir sind halt so voll auf diese...
Der Micha hat's durchschaut.
Ja, das ist also ich bin ja selber auch Opfer davon, deswegen, aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, man geht durch einen Supermarkt und die Preise, die irgendwie markiert sind, da achtest du einfach drauf. Und ist es billiger? Nein, es ist halt einfach nur... hervorgehoben.
Also mich würde in den Kommentaren jetzt interessieren, ob ihr Hörer euch und Hörerinnen auch bewusst seid beim Steam-Sale kaufen, dass ihr es jetzt nicht spielen werdet oder kauft ihr wirklich nur Steam-Sale-Sachen, die ihr sowieso schon immer vorhattet zu spielen. Würde mich echt interessieren.
Das wäre auch echt interessant, weil also das höre ich auch oft mit den Steam-Sachen, ne? Also gerade durch die Humble-Bundles. Ja. Also abgesehen davon, dass der Wertverfall von Spielen dadurch enorm ist, weil also gerade bei PC, wo sehr viel auch digital gehandelt wird, das ist ja selber gesagt, die Preise fallen innerhalb von Wochen nach Release. Also
dass man ein Sammlerstück erwischt, das gibt's ja eigentlich nur bei Modulen oder vielleicht richtig, auch bei ein paar Disk-Versionen, die limited sind. Ich das ja verstehen, wenn man ein Schnäppchen mitnimmt, aber digital wird das Zeug auf jeden Fall immer nur billiger.
Ja. Wobei es auch bei Retail schon krass ist. Also da sind auch viele... nicht unbedingt auf dem deutschen Markt, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber in Deutschland bleiben die Spiele, die Preise auch noch relativ stabil. Und es gibt natürlich Ausnahmen wie Nintendo zum Beispiel.
Die kosten immer gleich viel, hat man
das Gefühl. Ja, ey, ist verrückt, ne? Ich hab mich zum Beispiel nach ein paar Nintendo DS-Spielen umgeguckt und so Sachen wie Layton oder wie heißt das? Phoenix Wright. Phoenix Wright ist übrigens etwas, was ich noch nie gespielt habe, wollte ich unbedingt mal nachholen. Habe ich geguckt, die Dinger kosten immer noch den Neupreis. Die kosten echt immer noch so zwischen 30 und 40 Euro, auch gebraucht. Und gibt einfach Sachen, die halten sich vom Preis. Aber sagen wir mal, so ein durchschnittliches Actionspiel oder so, wenn es jetzt nicht gerade Call of Duty ist, was sowieso dann alle spielen wollen, ist dann tatsächlich relativ schnell im Preis gesunken. Also gerade, weil der Gebrauchmarkt da natürlich auch mitzieht. Aber Steam-Sales, die Leute, also es gibt Blogartikel, ihr könnt googeln. Es gibt Blogartikel darüber, wo Spieler sich beschweren, ob der Last ihrer Steam-Liste, weil sie es einfach nicht mehr ertragen konnten, dass da 300 Spiele sind, die sie theoretisch spielen könnten. Das ist zu viel für sie. Es ist zu viel. Too much.
Das ist ja das gleiche Phänomen hatten wir damals, als diese MP3-Zeit wo man entdeckt hat, dass durch Festplatten und heute durch Cloud-Speicher, wie es bei Steam ist, die Bibliotheken unendlich werden können. Und sobald man das Bewusstsein hat, es tut dir nicht weh, wenn du jetzt noch ein Album hast oder noch ein Spiel,
Du musst es nicht schleppen beim Umziehen, genau.
Du hast es, wenn du es vielleicht mal brauchst, ist doch egal, besorgst es dir halt. Und ich glaube, bei Steam ist das ähnlich. Dadurch, dass man die Spiele nicht einmal eigentlich nur kaufen muss, wenn du sie nicht runterlädst, macht nichts. Du kannst sie zu jedem Zeitpunkt später wieder runterladen. Sie werden ja gespeichert in deiner virtuellen Bibliothek. Und das habe ich jetzt bei meiner PlayStation 4 auch entdeckt, weil ich habe jetzt die Festplatte tauschen müssen, weil wieder Platz zu klein geworden ist. Und habe jetzt auch gesehen, dass meine Library mittlerweile auf 30 Spiele, also Download-Spiele, angewachsen ist, wo ich denke, die werde ich nie wieder spielen.
Ja, aber man muss bei allen halt aber auch wirklich sagen, und das ist ganz wichtig, dass man sich das im Kopf hält, selber schuld. Wenn du eine riesenlange Liste hast mit 500 Steam-Spielen, die du nie spielst, selber schuld. Wenn du ein Regal voller Spiele hast und du spielst davon vielleicht mal 10 Titel an, selber schuld. Die hast du selber gekauft, hast du selber ausgesucht, hast selber auf den Kaufbutton geklickt, du hast selber die Bestellung getätigt, du hast sie selber, ne? Das ist alles eigene Schuld. Und man muss
they make me do it.
Nein, auch Donnie Darko hilft dir da nicht weiter. Selber schuld. Also es ist wirklich, das muss man sich immer bewusst werden. Man muss einfach nur einen Schritt zurück und sich überlegen, will ich das spielen? Ist es wichtig? Und auch als Sammler muss man sich überlegen, brauche ich das? Ist das aus gibt es einen Gesichtspunkt an diesem Spiel, wo ich wirklich sage, okay, ist geil, dass ich jetzt diesen Regalplatz dafür verwende. Ich bin stolz drauf, dass ich das habe. Und es ist bei Leuten wie dir, Manu, ja auch genau dasselbe. Also wenn die Sachen dann sowieso nachher irgendwie bei verschwinden aus dem Regal oder generell verschenkt werden, dann muss man sich wirklich fragen, muss ich jetzt 60 Euro für diesen Titel ausgeben, weil, ne? Ja. Und wenn es da kein Argument gibt, also bei uns wäre ja noch das Argument, dass man es dann im Podcast bespricht, damit das relativ zeitnah da kommt, das ist halt nochmal so ein Sonderfall. Das
ist auch nur eine Ausrede, ja.
Ja, aber auch natürlich eine Ausrede, aber gut, sagen wir mal, irgendwie ist aktuelles Kommen, das ist ein geiles Thema und wir sind halt zu dritt und wir wollen jetzt einen Dreiercast machen, dann gibt's natürlich einen Grund, dieses Spiel dann auch zu kaufen. Ja. Aber normaler, also wirklich die Zuhörer jetzt, wenn man kein Hobbyprojekt hat, wo man diese Spiele braucht und so, wirklich selber schuld.
Nee, aber es macht ja auch Spaß. Also das darf man ja auch nicht wie gesagt, wenn man jetzt monatelang über Bloodborne was liest, dann möchte man halt auch, selbst wenn dann noch 10 Spiele ungespielt liegen, hat man halt einfach Bock, auch gleichzeitig mit den anderen Leuten dieses Erlebnis zu haben und sich darüber auszutauschen, wenn man es dann auch spielt. Also da leiden dann halt andere Spiele drunter. Aber ich würde jetzt nicht verteufeln, Sachen zum Release zu kaufen oder so.
Nein, aber man muss sich halt, also man darf sich dann aber auch, und deswegen dieser Hin zu diesem Blogartikel, das ist wirklich putzig. Ich will jetzt gar nicht sagen, wer, aber das sind halt wirklich so Artikel drin, so nein, nicht noch mehr Steam Sales, wir können überhaupt nicht, ich finde das nicht gut. Ja. Da muss man sich einfach sagen, an die eigene Nase fassen, das ist noch eigenes Verhalten, das dazu geführt hat, dass diese Liste einfach groß ist. Und wenn einen das psychologisch so stark stört, dass du nicht nachts nicht schlafen kannst, dann muss man an sich selber arbeiten. Falsch, ja. Dann ist was falsch. So. Also.
Scholz, kennst du das Phänomen? Wolltest du noch was sagen?
Ja, ich wollte sagen, du hast es ja vorher angesprochen, also nicht Manu, aber dass wir so konditioniert sind von den Angeboten und von den Supermärkten. Und da muss ich auch sagen, ja, da müssen wir uns auch selbst bei der Nase nehmen, weil das Schöne am Pile of Shame ist ja auch, und an dieser Last des Pile of Shames, dass es nur an uns liegt und wir sind die Ersten, die das ändern können. Und man muss sich dann halt immer darüber bewusst werden, so gut die Manipulation der Publisher und der Geschäfte sind, im Endeffekt haben wir das Geld in der Hand und entscheiden das. Also ist vielleicht auch beruhigend, wenn man sich bewusst wird, dass man der Erste ist, der diese Krankheit auch heilen kann. Ja.
Ich wollte noch was ansprechen, was mir dann oft begegnet. Also ich handhabe das meistens so, dass ich, klar, ich habe hier natürlich auch Spiele, die schon immer auf meiner Pile of Shame-Liste liegen, da wo ich auch weiß, die werde ich wahrscheinlich vor dem Rentenalter auch nicht mehr spielen. So wie du auch, Scholt, gesagt hast, dass da halt einfach manche Titel kommt man irgendwie nie dazu. Aber ich habe dann immer so einen kleinen Stapel mit Spielen, ich nenne es jetzt mal, die ich vorhabe, aktuell zu spielen oder die mich aktuell interessieren.
Pile of Double Shame.
und manchmal, wenn ich dann denke, okay, jetzt habe ich Zeit, jetzt möchte ich was spielen, dann fingere ich da so durch. Das klingt jetzt versauter, als ich meinte. Dann flippt man da so durch durch die Cover und schaut sich auch seine Downloadliste an. Und dann passiert mir manchmal, dass ich mich dabei ertappe, dass ich wie soll ich das beschreiben? Dieses Gefühl ist ganz komisch. Ich habe eigentlich Lust, was zu spielen. Und dann schaue ich diese Liste an und da sind so viele große Titel dann dabei. Also da liegt dann ein riesiges Adventure, sowas wie Skyrim, da liegt dann irgendwie noch ein Assassin's Creed und dann liegt da irgendwie noch ein Autorennspiel. Also so große Titel, so Need for Speed oder, und dann weiß ich, ich habe hier noch zwei Indie-Spiele, die mich interessieren. Und da gibt's auch noch dieses Thema, was der Micha mir geschickt hat, wo wir auch drüber podcasten können. Und dann habe ich irgendwie so eine Auswahl von 10 Spielen und mein Lustfaktor springt dann zwischen diesen ganzen Spielen so lange hin und her, weil ich mich nicht entscheiden kann, welches dieser Spiele ich jetzt spielen soll, dass ich wirklich so gefangen bin in diesem Luxusproblem, dass ich mich nicht festlegen kann, auf welche Spiele ich jetzt am meisten Lust habe. Und dann schaue ich eine Serie.
Genau, das kenne ich.
Und schau mir die PlayStation-Spiele an oder die Xbox-Spiele habe ich auch angeschaut, was ich noch so spielen könnte, was ich verpasst habe, und blätter durch und merke, wie mir eigentlich die Lust, die ich den ganzen Tag hatte, etwas zu spielen, vergeht, und dann schaue ich halt doch House of Cards.
Ja, aber warum passiert das? Weil kann mir das immer nicht erklären, was da der psychologische Grund dafür ist. Ist man dann übersättigt in dem Moment oder was ist da los?
Ich glaube, es liegt auch daran, dass die Spiele, die man nicht gespielt hat, in Wahrheit auch die Spiele sind, die man nicht wirklich spielen will. Es gibt einfach einen Grund dafür, und wenn ich Red Dead Redemption habe ich auch angefangen zu spielen, ich habe 5 Stunden oder 6 Stunden gespielt und dann liegen lassen, habe ich mir auch immer wieder vorgenommen, das spiele ich mal weiter, das ist so gut gewesen und so, aber es war dann einfach nicht gut genug, dass ich mir dafür die Zeit nehme, und dann ist mir neben dem Essen zwischen Abendprogramm und Schlafen gehen doch nicht die Zeit so wichtig, die zu nehmen für ein Spiel, das ich anscheinend eh nicht spielen wollte. Also das muss man sich, glaube ich, auch bewusst machen, dass es vielleicht doch nicht die großen Spiele sind, die man eigentlich spielen will, sondern dass es die Spiele sind, die man eigentlich nicht spielen will.
Und manchmal ist das Zeitfenster dann auch rum, gell? Wenn man es 2-3 Mal nicht geschafft hat, so ein Spiel, das Tutorial durchzuspielen oder reinzukommen. Oder es gibt ja auch so Titel, die fängt man an, lässt er dann wieder liegen und dann muss man wieder von vorne anfangen, weil man nicht mehr genau mit der Steuerung klarkommt, wenn man irgendwie jetzt so ein DMC oder so, wo du dann nicht mehr die Tastenkombinationen genau weißt, dann musst du eigentlich nochmal von vorne anfangen. Und irgendwann ist dieses Fenster, dieses kleine Fenster, was dann geöffnet war, ist dann irgendwann vorbei. Und dann kommt man auch irgendwie nicht mehr rein und dann lässt man es auch liegen.
Ich glaube, die Spielhersteller können da schon viel machen, weil wenn wir jetzt von diesem Pile of Shame reden, von dem Spiel nicht angespielt habe und nicht weitergespielt habe, liegt das auch sehr oft am Aufbau eines Spiels. Also ich kann mich noch an eine Statistik erinnern von Ubisoft, die wurde zwar nicht offiziell rausgegeben, aber die habe ich mal so gehört, dass Assassin's Creed 3 hatte so einen wahnsinnig langen Prolog, glaube ich 4 Stunden, also irgendwie hat man gelernt, wie man das Spiel spielt. Und dass, glaube ich, nur jeder Fünfte über diesen Prolog hinausgekommen ist. Ja. Wo du denkst, das ist ein 30-Stunden-Spiel und die Leute spielen es eh nur 4 Stunden. Ja. Und
es muss so frustrierend sein, als einer dieser 200 Mitarbeiter, die seit Monaten Crunch-Time da dieses Endgame gebaut haben.
So, aber es sagt dir halt auch darüber aus, wie ein Spiel aufgebaut werden sollte oder besser aufgebaut werden könnte. Und ich glaube, das komplette Kontrastprogramm war immer die, dass ich jetzt nichts Falsches sage, die God of War-Serie, die ja eigentlich immer mit dem epischen Endgegner gleich am Anfang. Ja. Und dass dann so gegen Ende hin eigentlich immer schwächer wird. oder gleich am Anfang alles in your face bekommst, die ganze große Action, wo du denkst, boah, da muss ich dranbleiben, weil es ist so toll es beginnt so toll. Und ich glaube, das ist auch so ein Entwicklungsprozess, den die Hersteller in den letzten Jahren so ein bisschen gelernt haben, ins Spiel einführen, ja, aber nicht darauf warten, dass man alles erst sich selbst beibringt und entdeckt, weil die Leute haben einfach weniger Zeit. Das muss man halt sich auch vor die Augen führen, dass man zwischen Netflix-Serien, Kinofilm, normalen sozialen Leben, das ja auch nicht unwichtig ist, und Beruf, wenig Zeit hat, sozusagen in Spiele reinzufinden, so wie man es vielleicht in der Schule noch die Zeit hatte. Mhm. Und ich glaube, dass es gibt ja auch immer so Statistiken, wer spielt wie lange Spiele, und in Foren liest man teilweise von Leuten 170 Stunden in Skyrim reingebuttert, und ich denke mir dann, wie ist das möglich? Aber das ist vielleicht möglich, weil du gerade in der Phase deines Lebens bist, wo du halt vielleicht Schule hast und vielleicht deine ganze Freizeit darauf verwenden kannst, aber dadurch, dass immer mehr Spieler älter werden, und ich glaube, der Durchschnitt ist mittlerweile so 30 Jahre, die haben einfach die Zeit nicht, und da müssen sich die Hersteller wahrscheinlich auch erst langsam drauf einstellen.
Es gibt aber auch einfach Leute, die sich nur ein, zwei Spiele im Jahr kaufen. Ne?
Genau,
ja. Das gibt es natürlich auch. Und wenn die sich nur Skyrim und, keine Ahnung, irgendwas anderes noch dazu kaufen.
FIFA.
Ja, genau. Und viel Bang for their Buck bekommen. Also sehr viel Spielzeit für wenig Geld. Und Skyrim ist ja so ein Spiel, was sehr, sehr umfangreich ist. Dann, klar, so kommen diese Stunden halt auch zustande irgendwie. Wir sind ja, also ich glaube, wir drei sind so, wir spielen gerne viele unterschiedliche Sachen. Und ja, genau. Aber wenn du zum Beispiel dir jetzt nur 10 Spiele, also wollen wir
jeden Monat eins.
So ja, sagen. Mal angenommen, du würdest jeden Monat ein Spiel kaufen und stehen diese Spiele sind die einzigen, die in deinem Regal stehen, wenn du die überhaupt im Regal hast, dann kommen dir diese 10 Spiele sehr wertvoll vor.
Dann kaufst du dir eben nicht und ein Homeland für 60 richtig. Euro mit 4 Stunden Kampagne.
Ja. Ja, und das Ding ist halt aber genau das Phänomen auch mit dem Aussuchen, wenn du da jetzt irgendwie Homefront, die Auswahl hast. Wenn du jetzt die Auswahl hast zwischen 325 Spielen und du musst die ganze Zeit schon überlegen, ach, das liegt ja da jetzt, das brauche ich jetzt nicht drüber nach, ich mach doch lieber was ganz anderes. Aber wenn du jetzt dieses eine Spiel gekauft hast und du hast dir fest vorgenommen, dieses Spiel zu spielen und es gefällt unheimlich gut, dann hat es auch gleichzeitig wieder was viel Wertvolleres irgendwie so. Das ist halt auch so, das ist ein Luxusproblem. Wie gesagt, die Sachen werden wertlos, sobald die in deinem Regal stehen. Das ist irgendwie so ein, da gibt es bestimmt einen klugen Begriff für, den wir jetzt gerade nicht parat haben. Wer es denn irgendjemand von den Zuhörern weiß, würde mich echt interessieren. Da gibt es bestimmt Studien drüber. Aber das ist halt so. Du hast es und dann geht es irgendwie aus dem Sinn. Woran das liegt, das würde ich echt gern wissen.
Also ich bin echt gespannt auf die Kommentare, weil ich glaube, jeder geht mit dieser Art, Spiele zu kaufen, Spiele zu spielen. Wann kauft man sich ein neues komplett anders um? Ich bin echt sehr gespannt auf die Kommentare. Scholz, zum Abschluss vielleicht noch, was ist denn der Titel auf deinem Pile of Shame, wo du sagst, das ist mir wirklich unangenehm, als Spieleredakteur und als Spieleliebhaber, dass ich diesen Titel wirklich nicht gespielt habe und ich will den auch garantiert irgendwann mal noch spielen oder zu Ende bringen.
Ja, sag ich in einer Sekunde, ich wollte noch was dazu ergänzen mit dem, vielleicht kauft man sich nur einmal im Monat ein Spiel oder vielleicht seltener. Wir haben dazu nämlich vor kurzem eine Umfrage gemacht unseren Lesern und da ist, glaube ich, rausgekommen, dass die meisten Leute natürlich kein Geld für Videospiele ausgeben, weil Free-to-Play oder weiß ich was. Aber dann kommen gleich 10 Euro, 20 Euro und dann erst so 14% aller Leser geben tatsächlich 40 Euro im Monat für Videospiele aus, also im Schnitt. Das heißt, natürlich, die Masse kaufen sich vielleicht 5 Spiele im Jahr oder weniger und stecken da viel Zeit rein. Und dann kommen hinzu, wenn man relativ wenig für Spiele, unter Anführungszeichen, wenig ist immer so verhältnismäßig, für Spiele ausgibt, dann kommen natürlich viele Sales-Spiele dazu oder Free-to-Play-Spiele, die man dann einfach so runterlädt und dann einfach keine Zeit hat, weil man hat einfach nicht mehr Zeit. Aber jetzt zu meinem Pile of Shame, Nummer eins ist auf alle Fälle Brothers. Also das ärgert mich jeden Tag, glaube ich. Wenn ich ich muss es spielen. Ich habe es mittlerweile auf PS3, ich habe es auf
Steam. Gleich doppelt und dreifach, das ist noch besser, ja.
Und jetzt kommt angeblich auch eine New-Gen-Version raus für Xbox One und PS4 und spätestens dann muss ich es gespielt haben. Aber das Problem bei diesem Spiel ist auch, man sollte Koop spielen. Und irgendwie habe ich es jedes Mal verpasst, den richtigen Freund oder die richtige Freundin zu der richtigen Zeit zu haben.
Sozusagen. Ich finde Solo besser, übrigens.
Ja?
Ja. Ja.
Vielleicht dann
weil es eben ein Koop-Spiel für Solo ist, weil du ja pro Daumen einen Bruder steuerst, ist es total schön, alleine zu spielen.
Gute Nachricht bei Brothers ist, man braucht keine Brüder und keine Freunde. Man kann es auch alleine spielen. Das genau.
Micha, bei dir?
Ach, keine Ahnung. Ich habe, also da denke ich, guck mal, ich habe euch nicht vorhin erklärt, dass ich nicht drüber nachdenke.
Ja, aber es gibt doch bestimmt so einen Titel, wo du denkst, den hätte ich wirklich gerne gespielt. Warum habe ich das nicht gemacht?
Ja, den habe ich ja garantiert und ich spiele nicht, weil der in meinem Regal steht. Das ist wirklich das Ding. Aber es gibt irgendein Final Fantasy wollte ich immer spielen. Ich überlege gerade, welcher das war. Ich glaube, es war Final Fantasy 9. Neun, stimmt, das war der mit diesen niedlichen Figuren. Ja. Den habe ich nämlich damals nicht gespielt, weil er diese niedlichen Figuren hatte. Jetzt weiß ich es wieder, jetzt fällt es mir wieder ein. Und zwar kam ja 7 raus, das fand ich ganz cool. Und dann kam 8 raus mit diesen realistischen Figurenstil. Die sahen ja alle aus wie normale Menschen, so von den Proportionen. Und das fand ich total geil. Also es hat mich damals ziemlich abgeholt und ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, das Spiel, das 8. Und Hat übrigens eine total schöne Ballszene. Aber, und dann habe ich den 9. Teil gesehen und dann haben sie halt dieses Art-Design so verändert, dass man so, dass es sehr große Köpfe sind und sehr, sehr kleine Körper. So ein, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. So, also es ist so ein Mini-Stil. Und das hat mir damals überhaupt nicht gefallen. Ich habe gekotzt. Also ich wollte diesen realistischen Stil haben. Ich wollte es so haben, wie es in Final Fantasy 10 und 12 und 11 und in allen anderen Final Fantasies ist. Nur in 9 haben sie dieses Art-Design genommen. Jetzt, Jahre später, bin ich ein bisschen, also freue ich mich ja über verschiedene Art-Designs, ist auch schön und ich sehe das auch alles sehr viel lockerer und so. Und naja, und ich habe dann auch vor allen Dingen in diesen Jahren immer wieder gehört, dass der 9. Teil so mitunter einer der besten und schönsten Teile ist, auch mit einer richtig schönen Geschichte. Aber leck mich, das ist halt Final Fantasy.
Also das setzt man, nimmst du nicht mal so nebenbei mit,
ja. Ja, eben, das ist halt kein Arcade-Spiel, das ist eine Stunde Spiel und hab dann sofort die fetzige Action, sondern ich meine, Final Fantasy, das dauert schon lange, so ein Ding zu spielen. Man braucht halt auch ein bisschen Zeit. Und dann würde ich mir jetzt ehrlich gesagt auch erstmal eins von den neueren Final Fantasies angucken. Jetzt gerade ja aktuell das, wie heißt das? Dieses PSP-Remake. Oh, jetzt habe ich den
Namen vergessen. Ja, ja. Zero.
Ja. Also dieses, ne, was ursprünglich auf dem PSP rauskam, sieht auch geil aus. Und ich habe da auch schon ein bisschen, es dauert halt lange, diese Dinger durchzuspielen. Und das deswegen, das wäre eins von vielen. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, jetzt etliche andere, vor allem japanische Rollenspiele, wo ich einfach weiß, Mensch, die brauchen echt lange Zeit und deswegen habe ich sie nicht angefangen. Ich spiele sowas eigentlich total gerne. Wenn ich einmal drin bin, dann höre ich so schnell auch nicht auf. Also ist nicht so, dass ich dann Nächte um die Ohren schlage, aber dann spiele ich schon so über eine Zeit von einer Woche oder so dieses Spiel. Und da sind wir wieder bei dem Problem, das beißt sich dann ein bisschen mit in seinem Ohren, weil ich muss ja parallel noch ein paar andere Sachen spielen und so. Es ist halt ein Teufelskreis. Also beißt sich die Katze auch selbst in den Schwanz so ein bisschen und es ist halt ein bisschen schwierig, solche Projekte anzugehen. Und
Type O heißt es.
Type O, genau, ja. Habe ich reingespielt, ist super, macht total viel Spaß, aber ich weiß dann halt auch, da muss ich länger dran sitzen und um das halt auch beurteilen zu können, weil so Rollenspiele verändern sich über eine längere Zeit. Und deswegen habe ich so Sachen wie Final Fantasy 9 oder ein paar ältere Tate-Spiele dann halt zum Beispiel noch nicht gespielt.
Deswegen mag ich auch die HD-Remakes in letzter Zeit sehr gerne. Bei mir war nämlich auf dieser Pile of Shame-Liste ganz, ganz lange, bis neulich eben, bis vor ein paar Wochen, Majora's Mask. Also
oh ja,
Legend
ja.
of Zelda Majora's Mask. Weil ich damals auf dem N64 war das ja, dieses Zusatzpack nicht hatte. Und deswegen habe ich das da auch nicht gespielt und dann irgendwie auch nie nachgeholt. Und jetzt kam es für den 3DS raus in einer überarbeiteten Fassung. Und da habe ich mich dann total drauf gefreut, weil dadurch, also es klingt jetzt bescheuert, aber dadurch fühlte sich's natürlich auch wieder neu an und man musste nicht so quasi eine N64 aus dem Keller holen, um dieses Spiel zu spielen.
Ich glaube, das wäre fast ein interessantes separates Thema, aber ich finde halt auch, dass diese Remakes werden die Sachen halt so angepasst, dass die auch nach heutigen Konventionen spielbar sind in der Regel. Also
Oder einfacher ehrlich. Oder ein bisschen Usability gesteigert sind oder allein schon die Grafik halt so ist, dass du sie, dass du nicht mehr erschrickst, wie das damals aussah.
Ja, ja, also ganz ehrlich, Nintendo 64 Spiele sind heute schon eine harte Nummer. Also ein paar Sachen kommen jetzt für Wii U raus, das auch geil ist und es gibt ein paar Dinger, die funktionieren auch heute noch so. Mario 64, das geht noch, aber also das Ding heißt ja nicht umsonst Nebel 64 und gerade bei Majora's Mask war die Sichtweite so gering, da würdest du heute dir die Augen reiben und dich fragen, was haben die Leute damals gespielt? Deswegen sind solche Neuauflagen natürlich auch vom Vorteil, damit diese Klassiker auch nicht so ganz sagen wir mal, damit sie besser aufgenommen werden.
Und deswegen mag ich die, weil man dadurch eben auch so Langzeittitel wieder abarbeiten kann, die man sich lang vorgenommen hat.
Ja, ich finde das auch eine Ehrung eigentlich, so ein HD-Remake. Also gerade Sony hat das sehr stark betrieben bei der PS3 und hat so Sachen wie Ratchet und Clank und Sly und Dings, wie heißen die? Wie heißt der kleine Dax? Dexter. Jack und Dexter, genau. Jack und Dexter neu aufgelegt und auch den Kratos. Das Arschloch, der hat auch 2D-Neuauflagen gekriegt von dem PSP-Titel und so. Und das ehrt die Sachen irgendwie. Also die sind, Shadow of the Colossus natürlich und Ico auch. Ja. Das ehrt die Sachen natürlich, weil das ist ja nochmal so, damit werden sie auf den Podest gehoben. Und das ist sowas wie so eine indirekte Preisverleihung eigentlich. Kommt es in die HD-Collection, ist es einfach so gut und so
die wertvoll. Hall, die von Pile of Shame in die Hall of Fame.
In die Hall of Fame. Das greift sich sogar.
Da wird man sicher in Zukunft nicht nur den Pile of Shame der alten Spiele haben, sondern daneben gleich den Pile of Shame der Remakes.
Ja, es erhöht ja den Pile of Shame für die Leute, die dann nicht mehr die Ausrede haben, ja, ich habe die Konsole damals nicht gehabt oder die Plattform. Auf einmal ist es dann wieder noch mehr zugänglicher und du musst es eigentlich erst recht gespielt haben. Es erhöht ja nochmal den Druck, wenn du Leuten sagst, du hast nie Shadow of the Colossus gespielt, dann schaut dich ja auch jeder fragend an. Ne?
Es gab ja früher zu PS1-Zeiten vor allen Dingen und zu 2er gab es ja auch die Value Series und sowas, ne? Also Platinum Edition und Gold Edition und whatnot. Und das hat die Spiele dann ja auch nochmal so auf dem Podest kommen. Dann wurden die halt nochmal billiger angeboten, aber dann nochmal in so einer Collection aufgenommen und so weiter und so fort. Also es gibt alle möglichen Tricks, uns dazu zu animieren, unseren Path of Shame wachsen zu lassen.
Gut. Ich glaube, wir haben umwerfend?
Unseren Path of Shame umgeschmissen,
glaube ich nicht. Genau. Wir schmeißen jetzt unseren Path of Shame um und nehmen das unterste Spiel und spielen das jetzt. Ich freue mich auf eine rege Diskussion. Ich kann nicht mehr reden jetzt. Danke dir für deine Zeit, Scholt.
Gerne sehr. Gerne sehr.
Gerne, Sir. Und jetzt klingelt hier auch noch das Telefon. Bis bald, auf Wiedersehen.
Bis dann, ciao.